Menschenähnliche Roboter setzen zu Tausenden Batterien für Autos zusammen, die dich und deine Liebsten später völlig ohne menschlichen Eingriff zum Restaurant oder in den Urlaub fahren können. Was nach Science Fiction klingt, ist längst greifbare KI-Realität oder, wie man es neudeutsch auch nennen kann, Physical AI. Wir sprechen heute über das immense Marktpotenzial von Humanoiden und Robotaxis und werfen einen Blick hinter die Kulissen eines Autobauers, der kurz davor steht, Physical AI in Serie zu bringen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Moin Pascal, ja genau, hier an dieser Stelle, da lohnt sich doch mal ein kleiner Blick auch auf die Zahlen. Das wollen wir heute mal machen. Erstmal hi.
Das machen wir. Genau. Erstmal hallo Yannick, ich sehe noch einen Menschen, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, das beruhigt mich.
Genau, wir noch reden hier nicht zwei Humanoide miteinander, doch wir sind humanoid, glaube ich, aber...
ja, vielleicht, ich denke schon, einigermaßen.
Aber wir sind noch aus Fleisch und Blut und können uns noch einigermaßen eigene Gedanken machen. Das wollen wir heute tun und wir wollen auftaktmäßig dazu erstmal so ein bisschen auf die Welt der Zahlen schauen, denn wir haben in der vergangenen Woche hier und da ein paar neue Reports, ein paar neue Zahlen bekommen zum Thema Physical AI, unter anderem auch eine neue Studie von Strategy End, die nämlich sehr eindrücklich zeigt, dass wir es bei Physical AI nicht mehr mit einem Nischenphänomen zu tun haben, sondern ja quasi mit einem der größten Industrierevolutionen, einem der größten Industrieschübe innerhalb der nächsten Dekade. So, erstmal so ganz grundsätzlich für alle, die noch nie was mit dem Begriff Physical AI zu tun gehabt haben oder gar nicht so richtig sich vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Wenn man das mal so auf einen Satz runterbricht, kann man sagen, Physical AI beschreibt KI-Systeme, die nicht nur digital denken können, sondern die physische Welt begreifen und darin eigenständig handeln können. Also fahren, greifen, interagieren mit anderen Menschen oder auch anderen Robotern und am Ende des Tages auch eigenständig Entscheidungen zu treffen. Also, kurzum, die Grundlage für alles, autonome Fahrzeuge, humanoide Roboter, smarte Produktion allgemein und natürlich auch, wenn man auf die ganz große Ebene schaut, auch eine intelligente Infrastruktur. Und das ist jetzt, damit ist man nicht nur die Verkehrsinfrastruktur gemeint, sondern quasi alles, was wir im Kontext der Industrie an Infrastruktur so haben, auch dort spielt Physical AI als Grundlage eine Rolle. So, erstmal, das klingt ja jetzt erstmal auch ein bisschen abgefahren. Das klingt nach einer Realität, die es ja so in der Form, zumindest wenn wir auf unsere Branche, auf die Automobilbranche schauen, noch gar nicht so existiert. Also wir sind da ja noch, Pascal, ziemlich in den Kinderschuhen. Und wenn etwas in den Kinderschuhen steckt, dann ist es klar, dann kann man auch erstmal gucken, wo liegt denn eigentlich das Potenzial, das Marktpotenzial auch von einer Technologie oder hier vielleicht einem Technologiefeld. Und da haben eben Strategy End drauf geschaut und errechnet, dass wir weltweit schon im Jahre 2030 von einem Milliardenmarkt ausgehen können, nämlich 430 Milliarden Euro steckt da drin. Und das, wie gesagt, nicht erst in 30, 40 Jahren, wie wir viele Studien ja auch schon, wie es viele Studien gibt zu anderen Themen, die immer sehr weit in die Zukunft schauen und gucken, ja, irgendwann in einer fernen Zukunft kann man vielleicht mal dieses Potenzial einfahren, aber nein, hier geht es tatsächlich um die nächsten 4 Jahre und das passt ja auch so ein bisschen zu den Entwicklungszyklen, zu der Beschleunigung, die wir im Kontext von künstlicher Intelligenz ja ganz an ganz vielen Stellen gesehen haben. Wir reden hier nicht mehr von Zeiträumen oder Zeithorizonten, die in der fernen Zukunft liegen, sondern wirklich ganz nah an der Realität sind. Für Strategy End wird Physical AI damit wirklich zu einem absoluten Megasektor, vergleichbar mit dem heutigen Cloud-Markt oder auch dem Smartphone-Boom von vor einigen Jahren. Da steckt wohl enorm viel drin. Für Europa definieren die Analysten einen Markt von so 80 bis 110 Milliarden Euro. Und Pascal, wir haben in dieser Stelle ja auch schon einige, gerade auch kürzlich erst, wieder viel über das Thema technologische Souveränität gesprochen. Und das ist ein Themenfeld, wo sich Europa auch laut der Experten doch durchaus nach vorne, also im vorderen Bereich tummeln kann. Also Strategy End sieht hier reale Chancen, dass Europa hier an der Spitze mitspielen kann. Das sieht man ja auch daran, jetzt wenn man zum Beispiel auf das Feld der humanoiden Roboter schaut, dass es hier einige Startups gibt, die sehr weit sind mit ihrer Technologie und auch schon mit großen Industriekonzernen. Mhm. Da kommen wir ja im weiteren Verlauf unseres Podcasts auch nochmal an einem sehr schönen, anschaulichen Beispiel drauf, dass es ja durchaus Unternehmen gibt, die da schon eine große Expertise aufgebaut haben und jetzt eben, wie gesagt, mit dicken Industrietankern schon zusammenarbeiten. Genau, nochmal ein bisschen zu den Zahlen. Deutschland 20 bis 26 Milliarden Euro, das staffelt sich da nach unten. Klar, stark wegen der Automobilindustrie, das Thema Automatisierung, Sensorik, Know-how steckt hier in der heimischen Industrie ganz stark und deswegen ist auch gerade in Deutschland das Potenzial recht groß für diesen Markt. Ich habe es ja gerade gesagt, mit vielen auch kleineren Unternehmen, die sich hier schon tummeln. Also, weiß nicht, wie du siehst, aber schon gewaltig, was hier an Beträgen aufgerufen wird.
Ja, ich bin da immer so ein kleines bisschen vorsichtig, weil es erinnert natürlich immer so ein bisschen an die Hochrechnung, gerade früh bei Technologien. Und da ist natürlich das ganz frühe Fazit immer schnell gemacht, dass es erstens ein riesen Milliardenmarkt werden wird und zweitens die große Chance irgendwie für heimische Player und Deutschland und Europa. Da kann man natürlich aber auch früh in einer Technologie, sagen wir mal, und ich will jetzt gar nicht die Kollegen von Strategy End irgendwie da kritisieren, vor allem ohne da jetzt irgendwie die entsprechenden Studien und entsprechenden Vorgehensweisen da im Detail zu kennen. Aber ich sag mal, es ist natürlich vergleichsweise komfortabel, sehr früh in einer Technologiephase, in einem Technologiefeld, in einer Technologieentwicklung zu prognostizieren, dass das Ganze riesig groß wird und riesengroßes Betätigungspotenzial hat. Ja, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir werden ja heute zwar auch nochmal im Schwerpunkt über humanoide Roboter sprechen später, weil es ein schönes Beispiel gibt, du hast es schon gesagt, aber Robotaxi hast du auch angesprochen und es erinnert mich halt auch sehr stark an das Thema autonomes Fahren, wo die Prognosen auch schon seit Jahren, fast schon Jahrzehnten, also mindestens mehr als 10 Jahren zumindest, auch schon immer diesen berühmten Milliardenmarkt prognostizieren und erwarten, der in der Form oder Geschwindigkeit dann aber so dann doch nicht kommt. Ja. Und da muss man natürlich jetzt beim Thema Physical AI und humanoide Robotik zum Beispiel auch so ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze jetzt früh zu einem absolut riesigen, ja, technologischen Heilsbringer fast schon stilisiert, wo man dann in den nächsten Jahren dann auf alles erstmal stößt, was Roadblock ist und was dann doch Schwierigkeiten und Komplexität in der Entwicklung ist. Also will sagen, ich bin da immer erstmal so ein bisschen vorsichtig, muss ich gestehen.
Ja, ist absolut angebracht. Wir haben es ja an anderer Stelle hier gerade im Kontext der autonomen Mobilität ja auch schon diskutiert, dass vieles, was vor 10 Jahren vielleicht da prognostiziert wurde, dann am Ende gar nicht so eingetreten ist. Aber, und das habe ich ja eingangs gesagt, was ich an dieser Prognose halt auch interessant finde, das ist dieser Zeitraum für den Abgleich dieser Zahlen ist relativ überschaubar. Also wenn wir uns sagen, klopfen mal auf Holz, es gibt den Podcast in 4 Jahren noch, dann können wir mal vielleicht den Abgleich machen, haben wir ja mit einigen Themen vor. Und dann können wir ja mal zurückschauen, ob das dann auch so eingetroffen ist. Ich halte das für durchaus realistisch und wenn man mal so ein bisschen schaut, was ich auch ganz spannend finde, was die Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, aber die Analysten, die Experten von Strategy End auch aufgestellt haben, sie haben eben auch auf die einzelnen Branchen geschaut, und das eben auch nochmal runtergebrochen. Und da ist momentan, muss man ganz klar sagen, Physical AI, ich meine, wir definieren das immer so ein bisschen, gerade im Kontext der Automobilproduktion natürlich mit humanoiden Robotern. Aber Physical AI ist natürlich auch vor allem das Thema Autonomous Driving. Also Robotaxis, autonome Lieferflotten, selbstfahrende Logistik gehört auch dazu. Da ist der Markt am größten mit 170 Milliarden Euro, die da prognostiziert werden. Dahinter kommt erst Industrieinfrastruktur mit 69 Milliarden Euro, humanoide Service-Roboter, wie sie es selber nennen, mit 68 Milliarden Euro. Das ist sozusagen der Bereich, den wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen tiefer diskutieren wollen. Und auch das Thema Luftfahrt und Verteidigung, auch ein kleines Boom-Thema momentan mit autonomen Drohnen, mit KI-gesteuerten Systemen, Simulationen und so weiter. Auch da liegt das Potenzial relativ hoch bei 50 Milliarden Euro. Dann gibt's noch Entertainment, Health and Medical, da sind die Beträge doch deutlich geringer. Wie gesagt, das zeigt, der Fokus oder der Schwerpunkt von Physical AI ist momentan, wenn man so ein bisschen auch auf die Autoindustrie schaut, vor allem auch im Bereich der Mobilität, des autonomen Fahrens zu finden. Und danach kommt eben erst der Industriesektor, aber eben auch mit hohen Zahlen. Und Um das Ganze noch mal ein bisschen zu untermauern, um so einen kleinen Spezialblick auch jetzt auf das Thema Humanoide zu geben, haben wir da noch eine zweite Studie, eine ganz aktuelle zweite Prognose von ID TechX, die nämlich ein Marktvolumen von 29,5 Milliarden Euro bis 2036 im Bereich der, vor allem im Bereich der Autoindustrie und der humanoiden Roboter hier sieht. Also ein bisschen andere Zahlen, aber auch ein großes Gewicht und auch ein anderer Zeitraum, muss man dazu auch eben sagen. Vielleicht etwas konservativer Einschätzung, aber eben doch zeigt eben, unterstreicht eben auch nochmal, wie groß das Potenzial ist. Gerade in der Autoindustrie mit der starken Standardisierung der Produktion, mit dem hohen Bedarf an Automatisierung, mit klaren Business Cases für repetitive Aufgaben am Ende des Tages auch. Das ist ja wirklich das Ziel. Das sehen wir jetzt gleich auch an unserem Beispiel. Ich will jetzt gar nicht noch 8-mal drauf teasern. Wir wollen ja gleich drauf eingehen. Und das ist eben, da sieht man, dass gerade die Autoindustrie in diesem Bereich, im Physical AI Bereich, wirklich große Chancen hat. Ein Punkt, und das finde ich ist auch noch relativ wichtig, den auch Strategy End nochmal deutlich macht. Entscheidend wird sein, Plattformen, Standards, Ökosysteme innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate aufzubauen. Also heißt quasi, wer jetzt nicht investiert, der nutzt später wieder fremde Systeme. Wenn wir das Thema Souveränität haben, Wertschöpfung verschiebt sich stärker Richtung Software, Modelle, Infrastruktur, nicht mehr nur Hardware an sich. Also wie gesagt, Sie sehen für Europa eben dieses Potenzial, aber nur ein sehr kleines Zeitfenster, in dem das vielleicht auch am Ende des Tages, durch dieses Fenster muss man halt auch gehen an dieser Stelle, und das ist relativ schmal, zeitlich gesprochen. Also es gibt da durchaus, wie gesagt, Stärken, die man jetzt hat, aber man muss jetzt auf den Zug aufspringen und sich eben gerade auch in das Thema Software, in das Thema Plattform, KI-Modelle, auch hier die Kompetenzen aufbauen oder die Kompetenzen nutzen, die man eben auch vielleicht hat, und dann um nicht am Ende wieder nur hinterherzulaufen und sich dann eher wieder in USA oder in China umzuschauen, um das Thema irgendwie zum Fliegen zu bringen. Also hier auch wieder sozusagen das Window of Opportunity für das Thema technologische Souveränität, man souveräner zu sein in so einem entscheidenden Marktsegment, in so einem entscheidenden Technologiesegment, um es vielleicht am Ende den anderen auch vielleicht vorzumachen. Das wäre ja vielleicht hier auch eine Chance. Und wie man es vormachen kann oder wer vielleicht da tatsächlich da schon Vorreiter ist, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen spezieller anhand eines Beispiels anschauen.
Janik, wir haben jetzt so oft dieses Beispiel geteasert.
Ja, jetzt müssen wir auch.
Jetzt müssen wir auch liefern. Jetzt müssen wir auch abliefern. Nein, du sagst es, ist ja spannend, so ein bisschen einfach mit dem Markt, und so haben wir uns das ja auch gedacht, mal einzusteigen, um zu unterstreichen, dass da eben auch großes Potenzial liegt. Mir gefällt da ganz persönlich im Bauchgefühl, sagen wir mal, die etwas konservativere Schätzung, gefällt mir da im Bauchgefühl ein bisschen besser. Aber wir haben es gesagt, es gibt natürlich Unternehmen, die tun sich da schon hervor. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Schaeffler, die wie letztes Jahr schon angekündigt haben, als Motion Technology Company im Prinzip überall dort unterwegs zu sein, wo es um Bewegung geht, und dort explizit auch stärker in das Thema humanoide Robotik einsteigen zu wollen, mit all der Expertise, die man irgendwie im Haus hat. Das heißt, auch da eben nochmal ein Local Player, der dort groß als Industrieunternehmen einsteigen will. Jetzt erstmal ein anderes Beispiel, und zwar ein Unternehmen, das bereits schon so ein wenig die Hörner abgestoßen hat im Bereich humanoide Robotik, nämlich BMW. Wir erinnern uns dran, Janik, und auch wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle besprochen. BMW hat bereits in seinem größten Werk in Spartanburg den Einsatz von humanoiden Robotern getestet. Da geht es um den Figure 2 von der Firma Figure AI, und dort ist er eben in der Karosseriefertigung im Einsatz. Nur mal einmal ganz kurz noch zum, um es das nochmal sozusagen auf die Platte zu holen. Dort wurde eben in einem Einsatzzeitraum, in einer Pilotphase von 10 Monaten, haben eben diese Roboter inzwischen dann schon bei der Produktion von mehr als 30.000 BMW X3 geholfen. In 10-Stunden-Schichten sind die da unterwegs von Montag bis Freitag, haben dort eben Blechteile für Schweißarbeiten präzise zu entnehmen und zu positionieren. Hohe Anforderungen an Geschwindigkeit, an Genauigkeit im Millimeterbereich. Man hat dort schon 1250 Betriebsstunden gesammelt, mehr als 90.000 Komponenten am Ende bewegt, ungefähr 1,2 Millionen Roboterschritte gemacht. Einfach so ein paar Zahlen, die BMW jetzt auch aktuell nochmal rausgibt, welche Erfahrungen dort eben in Spartanburg gemacht wurden. Und dort lautet auch so ein bisschen das Fazit, naja, eigentlich verlief der Übergang so von der Testphase auch hin zu einem stabilen Betrieb schneller als erwartet. Und um das jetzt eben nochmal eine Stufe weiterzubringen, hat BMW jetzt angekündigt, diese Roboter, nicht diese, sondern auch humanoide Roboter in Deutschland im BMW-Werk in Leipzig einsetzen zu wollen. Dort ist der humanoide Roboter Aeon am Start. Der ist von Hexagon und schon bereits ein etablierter Partner von BMW im Bereich Sensorik und Software schon unterwegs. Und die haben eben letztes Jahr diesen Aeon vorgestellt und auch schon im Dezember 25 angefangen, den Aeon in Leipzig zu testen.
Absolut spannend. Ich finde an der Stelle nochmal auch einhakend ganz interessant, dass man sich jetzt sozusagen, man hätte ja jetzt naheliegend, wäre es ja vielleicht gewesen, hier auch in Deutschland den Figure 2 einzusetzen, ja. Sozusagen da auf US-Technologie zu setzen. Aber nein, man setzt hier auch auf so ein bisschen auf einen lokalen Partner, Hexagon, soweit ich weiß, aus der Schweiz. Dass man zumindest hier auch vielleicht auch da wieder auf Europa schaut und sozusagen sich nach einem europäischen Partner da umschaut, finde ich auch auf jeden Fall einen spannenden Randaspekt bei der ganzen Sache.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, man hat halt dann im Dezember 25 schon angefangen, diesen Aeon zu testen. Den muss man sich, wenn man es jetzt versucht, sich den vorzustellen. Podcast ist immer kein visuelles Medium, sondern ein Audio-Medium. Deswegen versuche ich das jetzt mal zu erklären. Aber im Endeffekt sieht er natürlich ähnlich aus wie viele dieser humanoiden, menschenähnlichen Roboter, menschenähnlicher Körper, hat unterschiedliche Hand- oder auch Greifelemente, kann da also auch ganz unterschiedlich ausgestattet werden. Auch mit Scan-Tools kann er ausgestattet werden und er ist auf Rollen unterwegs. Das heißt, er ist tatsächlich nicht auf zwei Beinen unterwegs, sondern fährt sozusagen durch die Werkshallen, ist dadurch aber auch mobiler zwischen verschiedenen Produktionsstationen und kann eben aufgrund dieser unterschiedlichen Hand- und Greifelemente eben auch ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Und da will BMW eben vor allem auch diesen multifunktionalen Einsatz so ein bisschen unterstreichen und eben nicht einen ganz, ganz einzelnen, gezielten Einsatzpunkt unterstreichen, sondern wirklich den breiten Einsatz und den breiten Nutzen auch entsprechender humanoider Roboter. Und jetzt wird man eben anfangen, im April dieses Jahres eben weitere Testphasen zu absolvieren, um dann tatsächlich in einen vollen Piloten dieses Jahr im Sommer 26 in Leipzig einsteigen zu wollen. Und Yannick, das Schöne ist jetzt, dass BMW das Ganze nicht nur erzählt hat, sondern BMW hat das Ganze auch gezeigt. Und unser Kollege Timo Gilgen, Timo war ja auch schon häufig bei uns zu Gast im Podcast, deswegen wird seine Stimme auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein. Der war dort, der war vor Ort, der konnte sich das Ganze anschauen. Und bevor wir beide jetzt nur über dieses Projekt sozusagen aus der Ferne sprechen, haben wir Timo einmal gebeten, uns ein kleines Statement dazu zu geben, was er denn tatsächlich gesehen hat. In München war das Event. Tatsächlich, und das wird er uns einmal ganz kurz in einem Statement näher bringen. Wir hören mal rein.
Ja, also ich war Ende Februar bei BMW in München auf dem Talent Campus, auf dem neu gebauten. Das ist direkt neben dem BMW-Werk, glaube noch nicht mal ein Jahr alt, das Gebäude. Ja, und dort ging es um das Thema, das gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommt, Physical AI, also lernfähige Robotik in der Produktion. Hintergrund der Veranstaltung war, dass BMW gerade ein neues Kompetenzzentrum für genau dieses Thema aufgebaut hat und dort wurde gezeigt, wie der Konzern versucht, KI und Robotik stärker in die Fabrik zu bringen. Am Anfang gab es zwei Keynotes, einmal von Milan Nedeljković, dem noch Produktionsvorstand von BMW, künftiger CEO, und danach von Michael Nikolaidis, der das globale Produktionsnetzwerk und auch die Logistik verantwortet. Nedeljković hat vor allem den strategischen Rahmen erklärt, also wie stark die Produktion inzwischen von Daten, Cloud, Infrastruktur, KI abhängt. BMW hat in den letzten Jahren ja viele seiner Produktionsdaten in eine gemeinsame Plattform überführt und darauf sollen jetzt natürlich immer mehr KI-Anwendungen aufsetzen. Hatten wir auch schon in unserem Sonderheft letztes Jahr viel drüber geschrieben. Nikolaidis ist dann noch stärker auf die Robotik eingegangen. Also er hat im Grunde die Entwicklung bei BMW nachgezeichnet, von klassischen Industrierobotern über autonome Transportroboter bis hin zu humanoiden Systemen, die man jetzt sieht. Und er hat auch ein paar Beispiele gezeigt, etwa die kleinen gelben Transportroboter, die heute schon in vielen BMW-Werken unterwegs sind. Oder halt den Roboterhund Spot, haben wir auch schon darüber berichtet, der die Anlagen inspiziert. Eigentliche Fokus lag aber ja auf den humanoiden Robotern und auf dem Konzept der Physik, also Roboter, die nicht mehr komplett durchprogrammiert sind, sondern Aufgaben lernen können. Und das ist im Prinzip auch der wichtigste Unterschied, die Neuerung. Nach dem Vortrag gab es dann zwei Workshops und Demos und da wurde es dann wirklich, ja, interessant, Deep Dive-mäßig, weil man gesehen hat, wie diese Systeme tatsächlich funktionieren oder eben noch nicht. Ein Beispiel, eine Demo zum Beispiel war relativ simpel. Ein Roboter sollte eine elektronische Steuereinheit auf einen Halter setzen. Das klingt banal, ist aber in der Realität gar nicht so trivial, weil Teile unterschiedlich liegen können beispielsweise oder halt minimal anders positioniert sind. Und da ist mir aufgefallen, was ich ziemlich spannend fand, der Roboter hat, oder das ist allen aufgefallen, der Roboter hat mehrfach daneben gegriffen, aber er hat halt nicht aufgehört. Ne? Er hat einfach eine andere Strategie ausprobiert und weitergemacht, bis es halt funktioniert hat. Und genau darin sehen die Entwickler den großen Unterschied zur klassischen Automatisierung. Früher musste man jeden möglichen Fehlerfall vorher programmieren und jetzt lernt das System aus Demonstrationen und aus Daten. Und je mehr Aufgaben trainiert werden, desto leichter wird es, neue Aufgaben zu automatisieren, so zumindest die Hoffnung BMWs. Nun, gleichzeitig waren die Münchner aber auch erstaunlich offen, was die Grenzen angeht. Also Präzision ist zum Beispiel noch so ein Thema, gerade wenn Bauteile wirklich exakt positioniert werden müssen. Und auch Geschwindigkeit spielt natürlich eine Rolle, wenn man an reale Taktzeiten denkt. Zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, betrifft Sicherheit und Integration in die Fabrik. Also in den Diskussionen vor Ort ging es relativ schnell um ganz klassische Produktionsfragen, banale Sachen. Wo ist der Notausschalter? Wie funktioniert der Kill-Switch? Können Menschen im selben Bereich arbeiten wie der Roboter? Und die Antwort war ziemlich klar. Solche Systeme werden natürlich nur eingesetzt, wenn sie die gleichen Sicherheitsstandards auch erfüllen wie jede andere Anlage im Werk. So, mein Eindruck nach dem Besuch, ja, würde ich sagen, der eigentliche Fortschritt liegt gar nicht so sehr in dem Roboter oder im Roboterkörper selbst. Viel entscheidender ist die Frage, wie man die Systeme trainiert, wie man die Produktionsdaten nutzt und wie man sie am Ende ja wirklich industriefähig macht. Denn das wurde schon deutlich, der Schritt von einer Demo zu einem stabilen Serienprozess, der ist wie bei allem in der Automobilproduktion natürlich immer noch der schwierigste. Inwiefern das dann auch ein wirtschaftlicher Use Case ist, der sich auch refinanziert, muss man dann nochmal genauer hinsehen. Ich habe da auch noch mit Nikolaidis kurz Gespräch drüber führen können. Aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Besuch in München bei BMW und wir bleiben natürlich dran an diesem extrem heißen Thema.
Ja, spannendes Fazit, Yannick, was Timo da gezogen hat. Spannende Themen, die er dort gesehen hat. Vor allem natürlich aber, und das ist ja das, was ich vorher schon auch angekündigt habe, einfach der ganz praktische Blick, was ist damit möglich, wie ist momentan die Idee auch von BMW, das Ganze einzubinden. Und Yannick, und deswegen will ich gar nicht, dass wir jetzt nochmal vielleicht zu stark jetzt schon in die Diskussion einsteigen. Timo hat ja gesagt, er hatte die Gelegenheit, auch mit Michael Nikolaidis zu sprechen, nämlich dem Chef von BMWs Produktionsnetzwerk und der Logistik. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir auch in dieses Gespräch, da haben wir nämlich, Yannick, auch das Mikrofon unter die Nase gehalten. Da liegen uns Aufnahmen vor. Also ich würde sagen, da hören wir in dieses Gespräch.
Feuer ihn ab.
Hören wir dieses Gespräch nämlich mal rein, um dann eben auch eine Stimme von BMW, von oberster Stelle sozusagen, zu bekommen.
Ja, Herr Nikolaidis, wir stehen hier neben Ihrem neuesten Mitarbeiter Aeon von der Firma Hexagon, der nächste humanoide Roboter bei BMW. Was soll der denn nun genau machen?
Also unterschiedliche Anwendungsfälle. Zum einen gibt es Scanning-Aufgaben, die er übernimmt, aber auch Montage- und Transportaufgaben in unserer Komponentenfertigung. Und dann setzen wir ihn auch bei uns in der Produktion von Batterien mit ein, wo er einzelne Montagetätigkeiten übernehmen wird.
Wie gehen Sie mit dem Thema auf die Belegschaft zu, auf die Mitarbeiter, die dann quasi neben dem Roboter arbeiten sollen? Es ist ja immer so dieses Drohszenario, die Menschen werden durch Roboter ersetzt. Das ist natürlich nicht Ihr Ziel, das ist klar. Aber wie wollen Sie es schaffen, dass da eine Akzeptanz entsteht? Es wurde jetzt schon erzählt, dass die Mitarbeiter künftig dafür da sein sollen, die Roboter zu trainieren, weil sie eben davon lernen sollen. Aber schaufelt man sich damit als Mitarbeiter nicht sein eigenes Grab?
Also zwei Dinge. Zum einen, und das haben wir gesehen in den Piloten, die wir hatten, sowohl in den USA als auch in den anderen Versuchen. Die Mitarbeiter sind intrinsisch begeistert von diesen Themen. Also wir kriegen enthusiastische Rückmeldungen. Am Anfang ist natürlich eine gewisse Vorsicht vorhanden, aber nach einigen Stunden sogar ist es wirklich faszinierend zu sehen gewesen, wie gut die Roboter integriert werden. Und was das Thema Arbeitsplätze betrifft, ich persönlich sage, wir haben vor 50 Jahren angefangen, unseren Karosseriebau zu automatisieren. Am Ende des Tages haben wir es dadurch geschafft, die Produktion effizienter zu machen, und gleichzeitig ist die Anzahl der Arbeitsplätze gestiegen und es sind höherwertige Arbeitsplätze entstanden. Und ich glaube, Gleiches gilt auch für Physical AI.
Aber es ist ja schon ein Unterschied, sage ich mal, ob da jetzt ein Roboter irgendwie Teile zusammensetzt oder halt so ein Roboter, der wirklich ja menschenähnlich daherkommt. Versuchen Sie noch mal so ein bisschen zu beschreiben, was der Hauptnutzen dieses speziellen Roboters jetzt zunächst sein soll in Leipzig in der Pilotphase und was man vielleicht auch perspektivisch sich noch vorstellen kann mit verschiedensten humanoiden Robotern.
Also dieser Roboter wird Scan-Aufgaben übernehmen in unserer Montage. Das ist jetzt der Pilot-Use-Case und dann müssen wir schauen, wie gut funktioniert das, welche weiteren Use Cases kann es geben. In Spartanburg als Beispiel hat er Einlegetätigkeiten im Karosseriebau vorgenommen. Und man kann jetzt natürlich spekulieren, was alles passieren kann. Da möchte ich mich aber nicht beteiligen. Wir werden die Ergebnisse abwarten und dann schauen, wie wir das Ganze weiter ausrollen.
Letzte Frage in Richtung Business Case Wirtschaftlichkeit. Wie gehen Sie dieses Thema an? Also wann rechnet man hier oder spielt der Return of Invest bei diesem Thema überhaupt eine Rolle oder ist es eher untergeordnet in diesem Fall und schaut man da auf andere Dinge, die einem in erster Linie wichtiger sind?
Langfristig ist Effizienzgewinn natürlich etwas, was man berücksichtigen muss. In der jetzigen Phase allerdings, wir sind in der Pilotphase, ist es noch völlig untergeordnet.
Ja. Janik, das Statement von Michael Nikolaidis, Timos Eindrücke vom Projekt. Was ich hier an der Stelle wirklich spannend finde, ist die strategische Bedeutung eigentlich dieses Pilotprojekts. Weil was man hier dann nämlich tatsächlich einfach so ein bisschen das Gefühl bekommt, ist, dass BMW hier bemüht ist, natürlich etwas, auf der einen Seite natürlich etwas zu zeigen, was auch irgendwo Eindruck macht, ist ja klar. Und ich finde, humanoide Robotik macht Eindruck, sonst würden auch wir beide gar nicht so oft darüber sprechen, wenn uns das nicht irgendwie bewegen würde, dass wir jetzt tatsächlich so weit sind, menschenähnliche Roboter in komplexen Produktionsumgebungen sinnvoll einsetzen zu können. Klammer auf. Ich mache wieder die Klammer zum autonomen Fahren am Anfang, dass das Ganze auch nicht ganz so schnell gehen wird, wie man vielleicht jetzt manchmal schon ein bisschen den Eindruck bekommen mag. Das wird sicherlich auch so sein, Klammer zu. BMW bemühen sich hier aber, das gar nicht so überzubetonen, was sie jetzt hier in diesem Pilotprojekt machen oder wo jetzt der Einsatzzweck dient. Michael Nikolaidis hat direkt gesagt, dass Return on Investment jetzt überhaupt gar nicht irgendwie im Fokus steht und es da gar nicht drum gehen soll, dass man jetzt direkt eine, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Fertigungstechnologie hat, die jetzt sofort einsatzbereit ist und die morgen ewige Effizienzen hebt, sondern es geht eben darum, zu zeigen und auch zu durchdenken, wie eigentlich die Basis aussehen muss eines Produktionssystems, in dem Physical AI eben auch eine Rolle spielen kann und wie sauber dafür am Ende auch Daten und Dateninfrastruktur aufgebaut sein müssen. Damit man im Endeffekt natürlich auch solche KI-Agenten und auch physischen Robotern ermöglicht, überhaupt autonom agieren zu können, und dass das eben gerade dieses Thema humanoide Robotik eben eins ist. Und das haben wir beim autonomen Fahren, das ist genau das Gleiche. Wirf ein autonomes Fahrzeug in einen ansonsten nicht autonomen Stadtverkehr und das Fahrzeug ist im Prinzip aufgeschmissen, wenn man so will, ja. Und genauso ist es natürlich auch hier mit humanoiden Robotern. Schmeißt den ohne jegliche Basis dahinter oder sinnvolle Einbindung ins gesamte Produktions- und IT-System in die Fabrik und im Prinzip wird er ziemlich aufgeschmissen sein, ja. Aber bau dir eine saubere Basis und arbeite an dieser Basis und dann sieht man im Prinzip, wie sowas sinnvoll in einen größeren Kontext eingebunden werden kann. Und ich finde, das versucht zumindest BMW hier sehr stark zu betonen, dass es eben darum geht, Physical AI in seiner Grundform zu verstehen und in das Produktionssystem zu integrieren, mehr als dass es jetzt darum geht, sozusagen den riesengroßen Leuchtturm-Case zu zeigen, indem man jetzt sagt, wir sind jetzt im Zeitalter der Robotik auch in Deutschland angekommen. Und ab jetzt ist der Kollege Roboter sozusagen am Start.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei dem Ganzen hier, was BMW hier jetzt angekündigt hat, dass sie es auch so betonen, dass es eben da einen ganzheitlichen Ansatz bei der ganzen Nummer gibt. Ich meine, man könnte ja schon von vornherein oder ganz grundsätzlich ja sehr beeindruckt sein von dem, was dieser Aeon-Roboter, wozu der in der Lage ist, wie der sich bewegt, wie nah er eigentlich auch schon, ich meine, wenn man sich die Videos anschaut oder wir haben es ja jetzt nicht live vor Ort gesehen, aber wenn man sich die Videos dazu anschaut, man sieht schon, dass das natürlich alles noch nicht in einer wirklich sehr super nah menschlichen, flüssigen Bewegung ablaufen kann. Das ist ja logisch. Da sind wir ja, wie gesagt, auch immer noch so ein bisschen am Anfang. Aber trotzdem ist es ja schon enorm beeindruckend, was diese Roboter in was sie schon können. Und allein das ist ja schon was, wo man ja auch sagen müsste und wo man ja auch schon beeindruckt dasteht und den Mund gar nicht mehr zukriegt vor Staunen, was da jetzt einfach schon möglich ist und auch schon in der Serie auch skaliert. Ich meine, du hast es gesagt, was in Spartanburg da passiert ist mit Figure 2, dass das tatsächlich ja, da geht's ja nicht darum, dass da irgendwo in einem abgesperrten Bereich da irgendwo so ein Roboter vor sich hin muckelt und irgendwie ein Showcase ist, sondern da wird ja tatsächlich schon ganz, ganz praktisch gearbeitet und da kann ja auch eine gewisse Skalierung schon vorliegen oder liegt vor faktisch. Aber nein, hier geht's jetzt wirklich auch darum, das Ganze eben ganzheitlich anzugehen, Transformationsstrategie auch zu verankern, wie man eigentlich die ganze Produktion eigentlich da umbauen will. Und da möchte ich an der Stelle auch nochmal so einen kleinen Querverweis machen zu unserem digitalen Thementalk, den wir in der vergangenen Woche auch hatten, wo wir auch über das Thema KI-Agenten gesprochen haben. Und da war auch so ein bisschen die Bottomline, dass es natürlich jetzt nicht darum geht, jetzt wieder den nächsten Leuchtturm an der Stelle aufzubauen, der so ein bisschen in einem ganz kleinen Rahmen vielleicht dieses Potenzial von KI-Agenten verdeutlichen kann, sondern da war ja auch so ein bisschen die einhellige Meinung, man muss das auch in eine Gesamtstrategie, in eine Digitalisierungsstrategie verankern und da eben, und das hat ja BMW auch geäußert, das Ganze eben auch mit dem Abbau von Datensilos zum Beispiel, ne, mit der konsistenten Dateninfrastruktur verbinden und das Ganze eben ganzheitlich angehen, damit es dann wieder, wie gesagt, eben nicht zu so einem Leuchtturmprojekt verkommt, was vielleicht, wer weiß, auf welche Zeiten wir in der Autoindustrie jetzt noch zusteuern, aber was vielleicht irgendwann auch wieder in der Schublade verschwindet, weil es vielleicht sich nicht skalieren lässt, sondern das muss natürlich jetzt auch ganzheitlich gedacht werden. Und das finde ich schon, glaube ich, an der Stelle eben den richtigen Ansatz. Und was ich auch noch sehr interessant finde bei der ganzen Sache, es soll ja nicht nur einzelne Projektteams geben jetzt bei BMW, die das Ganze irgendwie verantworten, sondern man hat gleichzeitig auch ein ganz neues Kompetenzzentrum für Physical AI aufgebaut, wo eben Fachwissen gebündelt werden soll, Know-how zu KI und Robotik im gesamten Produktionsnetzwerk auch zur Verfügung gemacht werden muss. Und das zeigt ja auch wieder den ganzheitlichen Ansatz von BMW an dieser Stelle, dass man das eben auch den anderen Werken oder in anderen Bereichen der Wertschöpfungskette oder der Supply Chain auch das Wissen dann auch zur Verfügung stellt, weil wir wissen ja, wir haben es ja eingangs diskutiert, Physical AI ist nicht nur der humanoide Roboter, der jetzt da die Batterien zusammensetzt oder in der Produktion eben hilft, sondern Physical AI kann sich in ganz unterschiedlichen Weisen ausprägen und gerade auch im Mobilitätsbereich ist ja sicherlich für BMW auch ein spannendes Feld, autonomes Fahren hier das Stichwort. Auch interessant ist und da eben auch zur Verfügung gestellt wird. Also auch das untermauert wieder diesen etwas globaleren Ökosystem-Plattform-Gedanken dahinter und das ist ein quasi für mich ein Vorbild, wie man das Ganze auch angehen muss am Ende des Tages. Und das machen andere Autobauer auch. Auch Hyundai zum Beispiel hat ja jetzt auf der CES in Las Vegas ihren neuen humanoiden Roboter Atlas vorgestellt. Mhm. Aber auch da weiß man, oder das auch da gilt es, ist das Ganze in eine Gesamtstrategie eingebunden, in der man sehr viele Milliarden von US-Dollar jetzt schon investiert hat, um das Ganze eben breit anzugehen und eben nicht wieder nur den nächsten Leuchtturm da zum Scheinen zu bringen.
So ist es. Wir sind einfach, das muss man sagen, Janik, wir sind so ein bisschen, wir gehen ins Zeitalter der Autonomie, ja, in jeglicher Hinsicht. Und wir wissen auch, dass wir das Thema natürlich auch viel bemühen und viel stressen, aber es passiert einfach auch viel, ja, in dem Bereich. Und solange das so ist und solange sich dort Dinge weiter bewegen und neue Projekte hinzukommen, und du sagst es, da geht es nicht nur um das Thema humanoide Roboter, da geht es um das Thema autonomes Fahren und Robotaxis, da geht es um das Thema Agentic AI, über das wir auch ja gerade erst gesprochen haben, was ja so ein bisschen einfach auch die Autonomie von Unternehmensprozessen und Unternehmens-Business-IT irgendwo darstellt. Also insofern, wir bleiben da natürlich dran. Momentan steht es einfach sehr stark im Fokus. Ich denke, Janik, aber vielleicht in der nächsten Woche auch mal wieder ein ganz klassisches Thema. Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch
nicht. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Diskussion. Du hast es gesagt, da bewegt sich unglaublich viel. Das passt ja auch ganz gut zu dem neuen Roboter bei BMW. Der bewegt sich ja auch ganz gut. Sorry für diesen kleinen Abschlussgag hier im Podcast, aber der sei mir erlaubt. Vielleicht hat ja der eine oder andere zu Hause gelacht, wäre ja ganz schön, wir wollen ja auch ein bisschen lachen. Freue mich auf die nächste Diskussion, aufs nächste Thema, dann in der nächsten Woche und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche.
So schaut's aus. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.